Also ich hätte gerne, dass es politisch ist. Ihr lest es alle, dann ist es auch noch politischer.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knöter. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Winkelgeistern heißt es im Anschluss an das Freigeistern-Gespräch mit der Illustratorin Lena Winkel. Und was war das für ein Gespräch? Unvergessen ist die Situation, als Lena Winkel sagte, sie kaue gerade noch auf der Formulierung der umgekehrten Fabel herum. Ihr beim Denken zuhören zu können, am dialogischen, am bedeutungsoffenen teilzuhaben in ihren Bildern und in unserem Gespräch, hat sehr viel bewirkt. Dafür danke ich von ganzem Herzen. Vom Türen öffnen in andere Räume, in andere Welten war immer wieder die Rede. Über Zwischenräume taten sich Freiräume auf. Wir brauchen nur mitzugehen, hineinzuspazieren. Wir können uns einfach umschauen. Dabei ging es auch um die Frage, was Illustration überhaupt ist, welche Rolle sie spielen will. Es ging um die Wirkung von Bildern und Worten, um eine politische Wirkung. Und so begannen sich Fäden zu spinnen zu den Büchern für dieses Lesen und Lesen lassen Winkelgeistern. Ich habe Bücher ausgesucht, die um die Ecke, um drei, um vier Ecke, um viele Ecken zeichnen und erzählen. Ich habe Bücher ausgesucht, die die Möglichkeiten der Kunst nutzen, um sozusagen subkutan aus der Fantasie heraus in die Wirklichkeit zu wirken. Ich stelle euch eine weitere kuriose Tiersammlung vor, entlang genialer Ohren. Das passt doch. Ihr werdet das Krächzen von Raben zu hören bekommen und sogar das Schnarren eines Wintervogels. Flieg, Vogel, schnarr. Der wird in der Rubrik Vorlesen abheben. Das liest in dieser 85. Freigeistern-Folge die Schauspielerin Wiebke Puls für uns. Grenzen sind fließend zwischen Magie und Wirklichkeit, zwischen Idylle und Irritation, zwischen Poesie und politischem Spiel und Ernst, zwischen Einsamkeit und Geborgenheit, Schutzbedürfnis und Rettung, zwischen dem, was geschieht und dem, was Geschichten macht. Eines steht dabei fest, Fantasie hilft, lesen hilft, anschauen, hinschauen, helfen, halten, unterhalten. Immer. Wenn schon um Ecken zeichnen, wenn schon Winkelgeistern, dann bitte genauso wie das Bilderbuch Rund ums Quadrat von Judith van Nistendahl. Das ist zwar schon vor einem Jahr erschienen, nämlich im Frühjahr 2023 im Verlag Beels und Gehlberg für Kinder ab 2 Jahren, aber es hat nichts verloren von seiner fröhlichen Frische, nichts von dem klaren, spielerischen, zeitlosen und überaus überraschenden Konzept. Das Bilderbuch ohne Worte spielt mit geometrischen Formen und pastelligen bis intensiven Farben. Schon der Titel ist eine großartige Irritation. Rund ums Quadrat. Wie soll das gehen? Ein rosa Affe macht es uns auf dem Cover in einladender Umarmung vor. Mit Armen und Beinen umkreist er ein grünes Quadrat. Das steht auf einer der 4 Ecken. Umblättern bitte. Nun liegt das Quadrat auf der Seite und leuchtet uns gelb entgegen. Wieder umblättern. Aus dem Quadrat wird ein Kreis. Der bekommt keck und schräg ein blaues Dreieck auf den oberen Rand. Roter Kreis für ein Auge, ein längliches Dreieck als Nase, aus der ein blauer Tropfen tropft dazu. Schon entsteht ein Gesicht im Profil mit Schnupfennase. Oder weint da wer? Auf den folgenden Bildern bekommt das Gesicht Henkel und Tülle und Kreise als Füßchen. Ah, eine Teekanne. Die wird zum Teekessel. Dreieckig. Aus ihm dampft es wolkenförmig. Die Dampfwolke wird zum verbindenden Element für die nächste Seite. Rauch steigt aus dem Kamin eines Hauses. Und genau das wünscht man doch der verkühlten Figur von ein paar Seiten zuvor. Ein warmes Haus und eine heiße Tasse Tee. Geometrische Grundformen werden abstrahiert, Flächen übereinandergelegt, ergeben neue Bildideen, bis die wieder konkret Gestalt annehmen und die Geschichte weiter Anlauf nimmt und Fahrt aufnimmt. Dann rollen Kreise Berghänge hinab, sie landen im Wasser, sie werden zum Spielball eines Delfins. Ein grünes Rechteck, durchgeschnitten, wird zu einer Kiste mit Deckel. Unser Affe schaut heraus. Vogel, Fuchs, Flamingo, ein Igel, der Kopf eines Schaffners mit blauer Schirmmütze, ein Fisch, ein Gespenst, tauchen vor unseren Augen auf. In Wellenbewegungen aus Kombination und Reduktion und wieder Kombination ist das um Ecken, Vierecke und Kanten denken hier sichtbar Programm. Schauen heißt eintauchen, abtauchen. Schauen wird zum Höhenflug. Das Ergebnis eine runde Sache und sehr viel mehr. Denn das Spiel mit Farben, Formen, Flächen geht immer weiter. Es entwickelt eine ganz eigene Dynamik, einen ganz eigenen Witz. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Umblättern wird zum Abenteuer. Der Seitenwechsel hält immer neue Überraschungen bereit. Bis am Ende alles zum Anfang zurückkehrt, wieder wie in einer großen Wellenbewegung. Das gelbe Quadrat setzt den Schlusspunkt oder macht einen neuen Anfang. Ganz wie es euch, wie es uns, wie es klein und groß, jung und alt und schon den Kleinsten gefällt. Die werden auf den Bildern nicht nur Bauklötze entdecken, sie werden Bauklötze staunen. Und weil es so schön ist, kommt hier gleich noch ein Bilderbuch. Ich wäre gern ein Baum von Andrea Hensken, illustriert von Hanna Brückner, ist im Peter Hammer Verlag für Kinder ab 4 Jahren erschienen. Es ist ein Türöffner in verschiedene Räume und Welten, genauso wie es in Winkelgeistern immer wieder Thema war. Die Türen führen in eine magische, fantastische Welt und sie führen erst zwischen den Zeilen und unausgesprochen, dann zugespitzt und unentrinnbar in eine realistische Welt, in unsere Welt. Der erste Satz oder besser die erste Strophe geht so. Ich wäre gern ein Baum, ein großer, kräftiger Baum, würde fest in der Erde stehen und niemand könnte mich von dort wegtragen. Einen Baum wegtragen? Das ist die erste Irritation. Niemand trägt Bäume weg. Wie sollte das gehen? Wer sollte so etwas tun? Wie aber sieht es mit den Menschen aus? Der Bilderbuchtext von Andrea Hensken hat die Form eines Gedichts. 4 Zeiler ergeben eine Situation, ein Bild. Verdichtet steht das Ungesagte zwischen den Zeilen, aus dem Es war einmal der Märchen, aus dem Was wäre wenn als Motor vieler Geschichten wird hier ein Ich wäre gern. Das ist der Ausgangspunkt. Von dort wird in Worten und Bildern herangezoomt oder im Weitwinkel das Blickfeld großgezogen. Wir sehen den Baum zunächst von vorn. Der Stamm ist nicht braun, sondern eher rosa, von Linien durchzogen. Er erinnert an Adern, an Lebensadern. Vögel versteckten ihr Nest in meinen Zweigen, heißt es im Text, und weiter in den Höhlen zwischen meinen Wurzeln lebte eine Mäusefamilie tief verborgen in der dunklen Erde.
alle haben im Baum Platz, die kleine Schwester, die in den Ästen schaukelt, der große Bruder, der sich ein Baumhaus gebaut hat und nun hoch oben unerreichbar friedlich, tief und fest schläft. Und die Eltern, die auf der Bank am Fuße des Baumes sitzen und einander in den Armen halten. Der Blick wandert. Von unten geht er nach oben und wieder nach unten, von den Wurzeln bis hoch hinaus ins Blätterdach. Dann wieder fällt der Blick im Wortsinn durch die Äste hinunter zum Stamm. Ein Bild kippt ins andere, fällt aus dem Rahmen. Der stete Perspektivwechsel der Bilder ist eine sorgfältige, fast könnte man sagen, besorgte Interpretation dessen, was der Text sagt oder eher verschweigt? Auf den ersten Blick machen die Illustrationen lebendig, was noch nicht ist. Sie malen aus, was Sehnsucht ist, und doch klingt Bedrohung leise mit an. Vögel versteckten ihr Nest, heißt es ja. Die Mäusefamilie lebte tief verborgen. Der Bruder ist hoch oben und unerreichbar. Aber werden Nester nicht eigentlich gebaut? Ist Verstecken, ist Verbergen, ist die Unerreichbarkeit darum das, worauf es ankommt? Die Grenze zwischen Idylle und Irritation ist fließend. Der Baum, der das Kind sein will, bietet Geborgenheit, Schutz, aufeinander aufpassen, aber wieder nur auf den ersten Blick. Auch die Grenze zwischen dem, was war, und dem, was noch unerfüllt ist, ist fließend. Ich wäre gern ein Baum, Vögel versteckten ihr Nest. Ich wäre gern ein Baum, eine Mäusefamilie lebte in den Höhlen meiner Wurzeln. Die strenge Anwendung des Konjunktivs erweckt, zumindest auf den ersten Seiten, den Anschein, als wären die Wünsche bereits in Erfüllung gegangen. Kein Konjunktiv, sondern Präteritum. Nicht die Form der Möglichkeit, sondern die Form der Vergangenheit. Doch der Text geht ja weiter. An meinem Ast hinge eine Schaukel, Mara, meine kleine Schwester, würde summend darauf hin und her schwingen. Also doch ein Traum, also doch eine Sehnsucht. Das ist kunstvoll gemacht und wird konsequent weitergedacht. Vom Baum aus wandert der Blick über die Dächer einer Stadt in weite Ferne. Noch ist eine Verbindung da, das Häuser- und Dächermeer bleibt in der Farbigkeit dem Baum verwandt. Gelb-grün ist die Aussicht, mit dem Wind, der aufkommt, wird sie immer grüner. Und grün ist doch die Farbe der Hoffnung, oder? Noch bleibt das Kind in seinen Träumen Baum. Es hätte Zeit, in Ruhe zu wachsen. Denn darum geht es eigentlich, die Sehnsucht, ein großer, starker Baum zu sein, die Sehnsucht nach Schutz und Zuflucht, ist deswegen so groß, weil das Kind so klein ist, so schutzbedürftig und auf der Flucht. Das deutet das letzte Bild an. Da sehen wir das Kind allein mit nichts als einer Topfpflanze auf dem Schoß. Es schaut aus dem Fenster eines Autos, eines Zugs, eines Schiffs, eines Flugzeugs. Mittig auf der rechten Seite der Doppelseite grau mit einem Hauch blau ist auch die Szene klein und kalt und einsam. Das Drumherum ist groß. Man kann sich verloren fühlen. Das Kind muss mit seiner Familie weiterziehen, fort von dort, wo sie zu Hause waren. Aber vielleicht sind ja ein wenig Heimat und ein wenig Hoffnung in dem Topf. Vielleicht wird aus der kleinen Pflanze eines Tages eben doch der große, starke Baum. Vielleicht lässt sich dem fortmüssen und entwurzelt werden irgendwann, irgendwo ein Ankommen und Bleiben entgegenhalten. Das ist und bleibt in den Raum gestellt. Eine Antwort gibt es nicht, wie auch. In den Worten und Bildern miteinander verwoben geht das besonders unter die Haut. Die Schnecke etwa, die auf ihrem Schneckenhaus noch ein kleines Haus trägt, ist dann mehr als Schnecke. Das riesige Eichhörnchen, das aus einem Bild entgegenspringt, ebenso. Will es weg, greift es an? Die Bilder in den Bildern und Worten sagen viel, vieldeutig lässt sich Bedeutung herauslesen. Das Unaussprechliche wird sichtbar gemacht. Ich wäre gern ein Baum ist ein Bilderbuch, das zeigt, dass und wie Fantasie hilft, wenn die Wirklichkeit zuschlägt. Und es ist ein Beispiel dafür, wie Worte und Bilder, wie Literatur und Kunst ihre ganz eigenen Mittel nutzen und entfalten können, um sich vielleicht einzumischen, um leise laut zu werden, wann immer das nötig ist, um hin und nicht wegzuschauen, kunstvoll, zweckfrei, wirkmächtig und aus sich selbst heraus. So gesehen ist, ich wäre gern ein Baum, ein Vorbild. Zwischen Belebung, Aneignung, Umdeutung, zwischen Poesie und, vorsichtig, Politik öffnet es viele Türen in viele verschiedene Räume und Lesarten. Ermutigung und Selbstermächtigung gehören dazu und vielleicht Zuversicht. Zwischen Wirklichkeit und Fantasie bewegt sich auch das Kinderbuch »Ich bin hier«, geschrieben und illustriert von Joke van Leeuwen, aus dem Niederländischen übersetzt von Hanni Ehlers. Es ist im Gerstenberg Verlag erschienen, für LeserInnen ab 8 Jahren. Auch hier sind Grenzen fließend, die zwischen Ernst und Spiel, zwischen Wirklichkeit und Fantasie, zwischen Angst und Kreativität, zwischen Geschehen und Geschichten, zwischen Poesie und Politik. Und auch hier steht die Kunst an erster Stelle. Ich bin hier könnte ein Märchen sein, es könnte eine Dystopie sein, irgendetwas zwischen gestern und morgen, zwischen heute und morgen und dadurch zeitlos, nämlich immer. Die Szenerie ist real und zugleich eine einzige große Metapher. Tag für Tag begleitet Jona ihren Vater ins Büro, das befindet sich in einem Hochhaus. Dort ist er mit etwas beschäftigt, mit etwas Wichtigem, wichtiger jedenfalls als Jona. Darum muss sie schön still sein, um sich die Zeit zu vertreiben, erkundet sie das Hochhaus von unten bis oben, vom Eingang bis hinauf aufs Dach. Das ist gut, denn als die Stadt Wohlem überflutet wird, wird das Dach Jonas Zufluchtsort. Auf einmal steht das riesige Gebäude leer. Alle sind weg, auch Jonas Vater. Hat er sie vergessen? Und was soll sie jetzt tun? Findig wie sie ist, schreibt sie den Satz »Ich bin hier« zigmal auf Papier und verteilt die Seiten auf den unteren Stufen des Hauses. Sie schickt Botschaften in den Himmel, legt aus Würfelzucker »Ich bin hier« in riesigen Buchstaben aufs Dach und als der Regen das alles wegschwemmt, macht sie aus allem, was sie finden kann, Buchstaben. Jona weiß sich zu helfen, meistens jedenfalls. Aber wo soll sie aufs Klo gehen? Muss sie sich jetzt eigentlich waschen? Was macht sie mit ihrer schmutzigen Unterhose? Was soll sie essen? Und wie kriegt sie es hin, dass sie das Alleinsein und die Angst nicht auffressen? Konkrete Alltagssorgen stehen neben existenziellen Fragen. Eine der eindrücklichsten Szenen ist vielleicht die, in der Jona aus einem Gummihandschuh eine Puppe bastelt und mit ihr zu sprechen beginnt, als Bauchrednerin. Sie hat einfach solche Sehnsucht, endlich mal wieder mit jemandem zu reden. Darauf muss man erst mal kommen. Jona ersinnt außerdem Häuser, die dem Wasser trotzen könnten, auf hohen Pfählen, mit Rädern oder Booten untendran. Sie findet Antworten in den Sternenbildern, darin sieht sie sich, ihren Vater, ihre Mutter. Sie findet Trost in einer kleinen Wolke, die genauso allein ist wie sie. Jona lässt ihre Fantasie fliegen und belebt damit die Stille und die Leere um sich herum, den Kosmos bis hinauf zu den Sternen, den Kosmos des verwaisten Hochhauses. Das alles macht sie sich zu eigen, sie holt alles raus, was drin ist, im konkreten wie im übertragenen Sinne des Wortes. Das verbindet sie mit dem poetischen Kosmos, denn wer sich in den hineinbegibt und für sich etwas herausholen, etwas entdecken möchte, wird auch etwas finden. Ich bin hier, geschrieben und gezeichnet von Joke van Leeuwen, macht das fulminant vor. Mag sein, dass eine solche Lesart den Bogen überspannt. Natürlich lässt sich die Geschichte auch auf einer realistischen Ebene lesen und anschauen. Dann rettet sich ein Kind vor der Flut aufs Dach eines Hochhauses und wird seinerseits gerettet. Dabei ist das Medien-Tamtam nach Jonas Rettung so wenig aus der Luft gegriffen wie die Tatsache, dass die Erwachsenen so gänzlich versagen. Die Gefahr der drohenden Flut hat Jonas Vater immer heruntergespielt, seine stoische Begriffsstutzigkeit, sein Nicht-Sehen-Wollen bleiben am Ruder. Am Schluss sagt er immer noch seinen Mantrasatz, das kommt schon in Ordnung. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Gelernt hat der Vater nichts, aber Jona umso mehr. Als die Leute sie nach ihrer Erfahrung befragen, antwortet sie mit einem Kindergedicht. Ausgerechnet, denn am Ende gewinnen eben doch sie, die Fantasie, die Worte und die Bilder, die Kunst, die Literatur. Sie alle sagen am Schluss, ich bin hier. Dunkelgrau-blau ist das Cover, ein blassgelber, kreisrunder Mond leuchtet daraus hervor. Davor eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren in langem schwarzen Mantel. Sie hält einen Raben im Arm. Eine Sichel, so blassgelb wie der Mond, lehnt an ihrer Seite. Im Hintergrund fliegen viele Raben. Das Bild sieht aus wie ein altes Gemälde, das da dunkel gerahmt an dunkle Wand genagelt hängt. Das Gesicht der jungen Frau schwebt vergrößert, verdoppelt über den Bilderrahmen hinaus und schaut uns an. Ein Rabenkopf ist auf ihrem Kopf. Das ist vielschichtig, düster und unheimlich anziehend, gefährlich. Den Eindruck, dass da etwas dräut, verstärkt der blutrote Buchschnitt. Der Titel in leuchtend blauen Buchstaben, Die Fürstin der Raben. Den Roman ab 14 Jahren hat der österreichische Autor Hannes Wirlinger geschrieben, erschienen im Verlag Jacobi und Stuart. Es ist nicht einfach, über diesen Roman zu sprechen, ohne zu viel zu verraten. Das Unheimliche, das Unausgesprochene steht ja nicht umsonst zwischen den Zeilen. Es ist Programm. Die Worte selbst, der Sound des Textes sind irgendwie wie aus der Welt, aus der Zeit gefallen, märchenhaft, archaisch, immer geheimnisvoll. Es ist ein Rauschen und Raunen, das passt zum Wald, das passt zu den Flügelschwingen der Raben, die an einem Ort, in einem Wald, auf den Lichtungen und im Schatten der Bäume scharenweise heranfliegen. Ort und Zeit bleiben bewusst ungenannt in diesem Jugendroman. Die Fürstin der Raben könnte überall und nirgends spielen. Es treten auf. Ich-Erzähler, Josua, er ist 16, seine Schwester Margarete, 17 Jahre, und Sarah, eben jene junge Frau vom Cover. In sie wird Josua sich verlieben, mit Sarah freundet Margarete sich an, Margarete, die sonst Einzelgängerin ist. Sie ist hochsensibel, Lärm hält sie nicht aus, Menschen sieht sie in Farben und alles, was sie so intensiv wahrnimmt, notiert sie sorgfältig in Tagebüchern, die stapeln sich inzwischen in ihrem Schrank. Es gibt einen Großvater, es gibt einen Vater, die Mutter taucht sporadisch auf, sie arbeitet in der Schweiz. Überhaupt ist die Familie eher entfernt als nah, sie ist schweigsam, gelacht wird wenig, als läge auch über ihr, wie über dem Text, wie über den grau-weißen Illustrationen von Ulrike Möltgen, ein Schleier. Wir sehen das Haus, in dem die Familie mitten im Wald wohnt. Wir sehen Porträts von Josua, von Margarete, von Sarah. Es sind kunstvolle und wortwörtliche Augenblicke. Die Augen, die Spiegel der Seele, schauen uns an. Die beiden Raben, die Sarah ständig begleiten, sind ebenfalls porträtiert. Sie haben im Text sogar Namen. Wir sehen Porträts der Familie wie eine Ahnengalerie an einer Wand. Doch in dem Fall ist der Hintergrund ein See, an dem zwei Menschen sitzen. Eine Tür steht offen, ein Vorhang bauscht sich im Wind. Die Bilder sind Momentaufnahmen. Sie haben viele Ebenen. Manchmal sind sie zersplittert. Sie sind geschichtet, wie die Geschichte selbst. Sie untermalen den Text und bilden ihn zugleich ab. Sie greifen den Rhythmus, den Ton, das Tempo auf. Das ist immer wieder extrem verlangsamt, als würde die Zeit stillstehen in diesem Wald, am See, im Haus, im Leben der Figuren. In dieses magisch aufgeladene, zeitlos stille, intensive Setting bricht die Wirklichkeit ein. Das ist interessant, denn es ist eben nicht wie sonst so oft, dass Magie in Wirklichkeit einbricht, sondern eben umgekehrt. Als würde man von jenseits einer Grenze aus einer anderen Welt heraus auf diese hier schauen. Dass die Geschwister zur Schule gehen und Schule schwänzen, dass sie essen, zu Bett gehen, schlafen, dass sie Zug und Fahrrad fahren, dass sie sich streiten und wieder versöhnen, dass sie Freunde haben, sich verlieben, küssen, sich betrinken. Man vergisst es beinahe, dass das ja das Leben ist. Menschen verunglücken tödlich bei einem Autounfall. Ein Mann stirbt an einem Herzinfarkt. Die Raben erheben sich in die Lüfte. Es ist wie ein Wandeln zwischen den Welten und Zeiten. Die Fragen, die sich dabei stellen, sind existenziell. Es geht um Leben, Liebe, Tod, um Angst und Verlust, darum, was wir wirklich in der Hand haben und ums Loslassen. Das ist sprach- und bildgewaltig erzählt oder vielmehr in den Raum gestellt, mal ganz nah, mal im Weitwinkel aufgenommen und in Worten und Bildern festgehalten. Wenn es überhaupt etwas gibt, das die Geschichte vorantreibt, dann ist es das Wissenwollen, wer Sarah denn nun ist, warum sie da ist, woher die Raben kommen und was sie wollen, diese Unglücksboten unter den Vögeln, was sie wollen von uns, den Menschen. Ein Rabenschwarm kann in der Realität tatsächlich den Himmel verdunkeln. Als Metapher steht er für Winter, Abschied, Vergänglichkeit, für Endlichkeit. Er wird mit Hexerei und Tod assoziiert. Und hier? Was bedeuten die Raben, diese unzähligen, unheimlichen, bedrohlichen Raben? Was erzählen sie? Etwas lässt sich noch klar benennen. Josua fühlt sich zuständig für seine fragile ältere Schwester. Er will sie beschützen. Darum, behauptet er, liest er ihr Tagebuch. Das ist ein Tabubruch. Es ist nicht der einzige. Ein Tabu ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es folgt einem stillschweigend praktizierten Regelwerk einer Gesellschaft. Bestimmte Dinge tut man nicht. Über bestimmte Dinge spricht man nicht. Sterben und Tod gehören bis heute dazu. Josua will Margarete behüten, er beschattet sie aber auch, denn auch die Worte sind geschichtet, verschleiert, bedeutungsoffen, bedeutungsvoll. Der Roman »Die Fürstin der Raben« öffnet Türen in neue Räume des Erzählens, des Bilderlesens und des Wortelesens. Bereits im vergangenen Jahr 2023 haben sich die Autorin, Lektorin und Programmleiterin im Kunstanstifter Verlag Lena Anlauf und der Illustrator Vitali Konstantinov als Duo einen Namen gemacht mit ihrem ersten gemeinsamen kuriosen Tiersachbuch »Geniale Nasen«. Jetzt heißt es »Ohren auf«. Geniale Ohren, eine kuriose Tiersammlung, ist wieder bei Nord-Süd erschienen für Kinder ab 5 Jahren. Ohren auf oder Löffel hoch. Es ist eine der vielen Informationen, die Lena Anlauf zusammengetragen hat. Die genial beweglichen Ohren des Eselhasen sind für Täuschungsmanöver gut, um hungrige, sogenannte Fressfeinde erst zu verwirren, dann abzuhängen und dann, na, an der Nase herumzuführen. Was für eine Verbindung zum ersten Aufschlag. Auch sonst ist das neue Sachbuch, vielmehr das neue Sachbilderbuch, eine so konsequente wie gelungene Fortsetzung. Das Kuriose, Komische, Interessante, Wissenswerte verbindet sich einmal mehr mit dem Unheimlichen, Bedrohlichen, Spannenden. Das ist nicht zuletzt respekteinflößend und das heißt immer auch wertschätzend. Darum geht es schließlich auch. Und einmal mehr sind die Bezeichnungen, in dem Fall der Ohren, die die jeweiligen Tiere in Kapiteln zusammenfassen, der Rede wert. Von den Tieren selbst ganz zu schweigen, denn die sind einfach unglaublich und jedenfalls für mich weitgehend unbekannt. Langohrig sind zum Beispiel der Löffelhund, der Ohrenigel, die Riesenohrspringmaus oder eben der Eselhase. Der Wildesel kann da nur erblassen, aber seine Ohrensprache von neugierig bis wütend ist eben auch genial. Großohrig sind unter anderem das große Nacktschwanzgürteltier oder der Großohr-Riesengalago. Pinselohrig sind etwa Luchs, Pinselohrschwein und Pinselohräffchen. Koboldohrig sind das weiße Seidenäffchen, der zwei Farben Tamarin und andere. Verstecktohrig ist hier nur einer, nämlich der Honigdachs. Manchmal rotohrig sind Beutelteufel, Ratte und Mensch. Ich könnte ein Lied davon singen. Falschohrig sind schließlich etwa das Elefantenohr-Chamäleon, der Dumbo-Oktopus, der Ohrenfrosch und die Ohrenzikade. Schon einige der Tiernamen sind so genial, als wären sie eigens für dieses Buch ausgedacht, so schräg zusammengesetzt, so kurios sind allein sie. Die lateinischen Fachbegriffe werden übrigens auch genannt. Ausgedacht sind die Namen natürlich nicht und es kommen auch bekanntere Tiere vor, wie beispielsweise der afrikanische Elefant, großohrig, der Rotbüffel, das Eichhörnchen, beide pinselohrig, oder die Waldohreule, falschohrig. Sie alle gibt es von Afrika, Europa, Asien, Australien bis nach Nord- und Südamerika. Das zeigen die gezeichnete Karte auf dem Vorsatzpapier und die kleinen Tierporträts auf dem Nachsatz. Denn das zeichnet auch geniale Ohren aus. Der Zugang ist kurios, komisch, spielerisch, überraschend und überaus sorgfältig. Der Inhalt ist gespickt mit Fakten, Informationen, Geschichte und Geschichten, die sind zuweilen als kleine Anekdoten verpackt. So erfahren wir, dass, ich zitiere, Körperanhänge, Ohren nämlich, in heißen Lebensräumen länger sind und in kalten kürzer. Wir lernen, wofür Ohren wichtig sind. Sie sind nämlich beileibe nicht nur zum Hören da. Ohren sind nicht nur entscheidend, um zu kommunizieren und die verschiedenen Laute der anderen Tiere auch wirklich zu verstehen. Knurren beim Fennek aus Nordafrika heißt Vorsicht, Feind. Pfeifen beim Löffelhund aus dem östlichen und südlichen Afrika bedeutet, hier gibt's lecker Futter. Ohren dienen außerdem der Körpersprache. Angelegt heißt Alarm und vor die Augen geklappt bieten Ohren dem zusammengerollten Ohren-Igel Schutz vor Feinden. Die Sprache macht es vor. Ohren anlegen und abwarten. Das kennen wir doch auch. Ohrenspitzen übrigens genauso, so wie das Gürteltier das kann. Dahinter steht der menschliche Blick, die Interpretation des Menschen, wie gewaltig der, wenn er munter drauf los assoziiert, daneben liegen kann, haben wir ja in der letzten Freigeistern-Folge Winkelgeistern gehört. Stichwort Frettchenvorurteile. Überhaupt habe ich beim Lesen und Anschauen der genialen Ohren viel an das Sprechen über Tierzeichnungen mit Lena Winkel gedacht, ans Bildersetzen durch die Illustrationen, daran, dass die im besten Fall das Wesen der jeweiligen Tiere einfangen. Vitali Konstantinow ist ein Meister seines Fachs, das hat er in vielen Büchern bewiesen. So auch hier, anschaulich, vielseitig, realistisch, zugleich mit dem ihm eigenen schnellen Strich in erdigen, naturnahen Farben und voller vielsagender Szenen trifft er immer auch den Charakter der Tiere. Das Fell ist dann haargesträubt, die Zähne sind gebleckt, die Ohren aufgestellt oder angelegt werden wehrhaft. Sie haben das Zeug zu Waffen, das können sie nämlich auch sein. Afrikanische Elefanten haben nicht nur die größten Ohren der Welt, bei Gefahr klappen sie sie zu voller Größe auf, zu gigantischer Drohgebärde. Der Ohrenigel, er lebt in Indien und Pakistan, wirkt dagegen niedlich. Darum bekommt er 4 Sterne und eine Mondsichel an den Abendhimmel gezeichnet. Wenn Ohrenigel irgendwo hinunterfallen, verrät der Text, dämpfen die Stacheln den Aufprall ab. Bei niedrigen Höhen stürzen sie sich manchmal sogar absichtlich hinab. Das hat was Kindliches. Und wenn die Ohrenigel ihre Ohren vor die Augen klappen, sobald ein Feind sie angreift, erinnert das an ein altes Kinderspiel. Ich halte mir die Augen zu und bin nicht mehr da, bin versteckt. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Der Honigdachs gehört zu den wenigen Säugetieren ohne äußere Ohrmuscheln. Das sieht tatsächlich ungewöhnlich aus. Irgendwie fehlt da was. Schaut er deshalb so unglücklich aus dem Bild? Der tasmanische Beutelteufel hingegen kriegt bei Aufregung knallrote Ohren. Wer den Teufel schon im Namen trägt, kann einen das Fürchten lehren. Entsprechend unheimlich sind die Leuchtbojenohren. Mich hat übrigens beschäftigt, dass bei den Rotohren ausgerechnet diese 3 versammelt sind: der Beutelteufel, die Ratte und der Mensch. Geniale Ohren öffnet also Tür um Tür. Gemütlich wird's bei den Galagos. Das Zusammenfalten ihrer Ohren beschert ihnen einen ruhigen Schlaf, erfahren wir. Ohrensessel, okay, sind bekannt, aber Ohrenkissen? Was es nicht alles gibt. Galagos sind zudem Weltmeister im Weitsprung. Vitali Konstantinow lässt sie beherzt in hohem Bogen durchs Bild hüpfen. Mit Anlauf. Arme hoch, yippie, raus aus dem Bild. Texte und Bilder gehen meisterhaft Hand in Hand. Ein Glossar liefert noch mehr Infos. 81 Tiere, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, stellen Lena Anlauf und Vitali Konstantinow genial vor. Dabei holen sie immer auch die Menschen mit ins Boot und das nicht nur, wenn wir rote Ohren kriegen. Jetzt schauen die Tiere uns an. Schauen wir zurück. Hören wir hin. Eigentlich würde an dieser Stelle Lena Winkel vorlesen, aber da sie ja Zeichnerin ist, fällt das aus. Stattdessen habe ich ihr Lieblingsgedicht rausgesucht, Vereinsamt von Friedrich Nietzsche. Jahreszeitlich passt es zwar nicht wirklich in diese Juni-Folge, es wintert, ihr werdet es gleich hören, aber es steht darin die Lieblingszeile von Lena Winkel, Flieg, Vogel, Schnarr, und die Welt, heißt es in dem Gedicht, ist ein Tor. Für die 85. Freigeistern-Folge für Winkelgeistern für das neue Lesen und Lesen lassen durfte ich das Gedicht von der Schauspielerin Wiebke Puls lesen lassen. Für euch, für uns.
Vereinsamt von Friedrich Nietzsche. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du narr vor Winters in die Welt entflohen? Die Welt, ein Tor zu 1000 Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im wüsten Vogelton. Versteck, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat.
Das war's für heute. Das war die 85. Folge von Freigeistern. Das war die neue Folge Lesen und Lesen lassen, Winkelgeistern. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder, das ist der 20. Juni. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch beflügelnde Winkelzüge. Ich wünsche euch Tage ohne Ecken und Kanten. Das Leben, das Lesen, eine runde Sache. Ich wünsche euch, dass Türen aufgehen ins Reich der Fantasie oder wohin immer ihr wollt, dass Türen sich auftun in immer neue Freiräume. Tschüss!